Wir halten Deutschland am Laufen. Der Podcast zur Daseinsvorsorge.
Ich sitze heute hier mit zwei sehr interessanten Persönlichkeiten, Michael Ebling und Herrn Dr. Wulf Schmiese. Herr Ebling, Sie sind von Hause aus Rechtswissenschaftler, Oberbürgermeister von Mainz und auch ehrenamtlicher Präsident des Verbandes für kommunale Unternehmen.
Das ist richtig.
Herr Schmiese, zur anderen Seite, Sie sind im Moment Redaktionsleiter ZDF Heute Journal, haben einige Stellen innerhalb unterschiedlicher Medienhäuser bzw. Medien eingenommen, waren Korrespondent, waren Moderator und heute eben Redaktionsleiter. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam sprechen können.
Vielen Dank, freue mich auch.
Wir sitzen hier im Stadthaus in der Nähe des Rheins. Was würden Sie sagen, was macht Mainz attraktiv, Herr Ebling?
Ich würde immer sagen, eine ganze Menge, aber jetzt wird man mir natürlich unterstellen, ja, was soll so ein Oberbürgermeister auch sagen, irgendwie kritisch mit der eigenen Stadt? Nein, Geschichte, die man sieht, 2000 Jahre kann man in der Stadt sehen und erleben. Im positiven Sinne, Karl Zugmeier sprach mal von der Völkermühle am Rhein für das Rheinhessische, also international, weltoffen, also klimatisch, finde ich immer wieder sehr angenehm und damit auch überraschend. Und es ist vielleicht diese Spannung zwischen einem Rhein-Main-Gebiet, immer noch mit das größte an Metropolregion, was so in Deutschland und darüber hinaus teilweise auch gibt, mit einer großen Dynamik, mit vielen Chancen, vielen Möglichkeiten. Für Mainz einfach angenehm, super gut.
Also ich bin vor 4 Jahren jetzt von Berlin hier hingezogen mit Kind und Kegel, weil ich dann zum ZDF musste. Und ich muss gestehen, dass ich vorher sozusagen die Arroganz der zugezogenen Berliner, diese Großstadt- und Hauptstadt-Arroganz hatte. Ich komme gebürtig aus Münster und dachte, du meine Güte, willst du in die Provinz? Und muss sagen, was Sie sagen, Herr Ebling, dass diese total lebenswerte Region hier überhaupt nicht Provinz ist, nämlich Metropolregion. Es ist eine kleine Großstadt oder auch eine große Kleinstadt in allen Vorteilen. Also die Möglichkeit, dass man hier sich nicht morgens um 6 Uhr anstellen muss, um einen Termin fürs Kinderschwimmen zu bekommen oder im Fußballverein sozusagen irgendwo auf eine Liste kommen kann, wie das in Berlin üblich war, sondern dass es umgekehrt ist, dass die vom Tennisverein anrufen, habt ihr nicht Lust, mit euren Kindern mal vorbeizukommen? Das finde ich wirklich total angenehm und lebenswert. Und was ich sagen muss, auch ein Lob auf die Provinz in Anführungsstrichen, also alles, was nicht Hauptstadt ist, dass die Entspanntheit und so eine Liberalität auch so von der Lebenshaltung, also wir genießen das sehr und haben Westdeutschland im positiven Sinne hier echt wieder entdeckt.
Sie haben schon was ganz Wichtiges gesagt, Herr Schmiese, lebenswert. Würden Sie das als Lebensqualität hier bezeichnen, was Sie angetroffen haben?
Total. Ich glaube, das gilt für viele deutsche Städte, wenn nicht sogar für die meisten. Also da sind wir schon sehr verwöhnt in diesem Land. Aber das, was hier möglich ist, und ich finde, wenn wir auf das letzte Jahr, was uns alle ziemlich erschöpft hat, zwangsläufig sehen, wie gut wir da durchgekommen sind, auch dank der Infrastruktur, die einfach da ist, dann kann man schon sehr dankbar sein. Also wenn wir uns jetzt mal zurückversetzen, vor einem Jahr, um diese Jahreszeit auch, wo wir dachten, du meine Güte, wo bunkere ich jetzt all die Sachen, die man ja einkaufen muss, wie kommen wir durch die Zeit, wird eigentlich der Müll geholt und diese Sachen. Und das ist uns schon sehr leicht gemacht worden, dass man das Gefühl hatte, du bist jetzt auf dich allein gestellt, das war nicht da und das ist im wahrsten Sinne des Wortes lebenswert.
Sie haben gerade was Wichtiges gesagt, Punkt Infrastruktur, die uns hier zur Verfügung gestellt werden. Herr Ebling, da sind wir ganz schnell bei dem Punkt Daseinsvorsorge. Was ist das aus Ihrer Sicht hier in Mainz?
Daseinsvorsorge ist ein super schönes deutsches Wort, weil man eigentlich an dem Wort sehr gut sagen kann, um was es geht. Dasein, immer präsent, immer vorhanden, Vorsorge, also schon die Sicherheit mitnehmen, dass auch zukünftige Entwicklungen mitgedacht werden. Nein, in Mainz bedeutet das eben auch, dass die basalen Funktionen, die wir Menschen dringend brauchen zum Überleben, funktionieren. Und es ist in unserer heutigen Zeit natürlich auch noch viel mehr. Es ist auch die digitale Versorgung und es ist auch die Tatsache, dass ich am Ende auch möglichst in allen Regionen Deutschlands doch inzwischen den Anspruch habe, dass die Datenleitung so gut ist, dass zumindest da schon mal kein Problem entsteht. Also ein Begriff, der sich vor allen Dingen auch wandelt, weil sich die Ansprüche an das, was für uns wichtig, basal ist, selbstverständlich ist, natürlich sich auch verändert hat.
Und die Medien. finde ich auch ein bisschen. Ja. Insofern sehe ich uns sozusagen, zumindest bei aller Kritik immer beim Öffentlich-Rechtlichen und so weiter, wenn es hart auf hart kommt, sind wir auch Daseinsvorsorge, dass das Land informiert werden kann, was ist los da draußen. Wir hatten Krisenpläne, auch vor einem Jahr gemacht. Was machen wir, wenn so und so viele Leute krank sind, wenn wir gar nicht mehr in die Studios können? Dann hat es sozusagen die interne Infrastruktur gegeben, dann haben wir sozusagen die Hardware teilweise den Moderatoren nach Hause gestellt. Im Zweifel hätte Klaus Kleber aus seinem Keller moderiert, aber wir hätten uns sozusagen verpflichtet gefühlt und wären es auch gewesen, zur Informationsdaseinsvorsorge da zu sein, um den Haushalten, wenn es ganz schlimm gekommen wäre, was keiner absehen konnte, was ist das für eine Krankheit, was passiert gerade mit dem Land, wie sind die gesundheitlichen Auswirkungen oder gerade die Mortalität, hätten wir jeden Tag gesendet. Jeder soll Informationen dann noch bekommen, wenn vielleicht die Zeitungen nicht mehr drucken können. Und ich finde diesen Begriff der Daseinsvorsorge, und Herr Ebeling hat es gesagt, den finde ich fast anrührend. Das ist ja ein soziologischer Begriff. Das ist kein, Herr Ebeling weiß das, kein juristischer Begriff. Den findet man in keinem Gesetz. Aber ich finde, wenn man sozusagen gerade in einem Rückblick fällt einem das leichter, da drauf zu gucken und auch mal anzuerkennen, dass eigentlich doch alles bei allen Schwierigkeiten, die es im Einzelfall geben kann und viele sich wahnsinnig ärgern irgendwie, weil irgendwas nicht geklappt hat. Aber das Dasein als solches hat doch noch echt, Gott sei Dank, viel besser funktioniert, als das in anderen Ländern der Fall war.
Diese Pandemie hat uns schon manchmal vor die Nase gehauen und deutlich gemacht, das, was wir gewohnt sind, ist dann doch nicht immer so sicher. Also wir haben erlebt, wie unsere kritische Infrastruktur, die die Energieversorgung steuert, die teilweise an nicht bekannten Orten dafür sorgen, dass Elektrizität einfach immer da ist, dass das auch da war und dass man neue Teams oder teilweise provisorisch Leitwarten irgendwo in der Walachei gebildet hat und niemand sollte es wissen, um sicher gehen zu können, dass wenn mal ein Trupp von 5 Leuten beim 24-Stunden-Dienst durch Corona ausfällt, trotzdem noch in unseren Verteilnetzen am Ende die Spannung gehalten werden kann. Sieht man so nicht. Ist ja immer da, funktioniert, setzt aber einfach voraus, dass es trotzdem viel kluge Planung gibt und vor allen Dingen, nebenbei bemerkt, immer wieder klug in diese Infrastruktur investiert werden muss. Wir haben da noch ein paar Sachen vor der Brust. Klimawandel, Wasserversorgung. Selbstverständlich, ja, nicht mehr so ganz. Ich habe jetzt in der jüngsten Vergangenheit zweimal gesehen, dass der Rhein so wenig Wasser hatte, dass wir überlegen mussten, so was wie Wasserwarnung rauszugeben. Also auf gut Deutsch, hallo, liebe Bevölkerung, bitte jetzt nicht die nächsten Wochenenden den Rasen sprengen. Also wir bekommen auch im Moment ins Hausaufgabenbuch geschrieben, uns um diese Selbstverständlichkeiten, Investitionen in die Infrastruktur, zum Beispiel die Sicherung unserer Wasserversorgung, als auch wieder so eine Selbstverständlichkeit, die super gut funktioniert, dass wir die auch behalten können.
Was Sie gerade sagten, Herr Ebeling, es ist eben nicht nur die Infrastruktur, sondern es sind auch die Menschen, die für einen da waren. Dass die Leute, die für uns da waren in dieser Krise, dass wir die auch vorkommen lassen und sozusagen auch mal deren Gedanken und deren Stimmen sprechen. Und das haben wir natürlich auch versucht mit Beiträgen darüber, Pfleger, Krankenhäuser, Ärzte, Lehrer, all diese Sachen auch zu zeigen, die Müllabfuhr, die Gas- und Wasserinstallateure, all die Leute, die sozusagen das ermöglicht haben und nicht darauf gucken konnten, kann ich mich anstecken, wie gefährlich ist das für mich, dass der Anspruch, da zu sein, füreinander, das steckt ja auch in dem Wort und ich finde, das haben die Leute, die zu Recht auch geehrt wurden, in diesem Pandemiejahr bewiesen.
Das Pandemiejahr, ist das nicht vielleicht genau das Jahr oder die anderthalb Jahre, die genau das gezeigt haben, Daseinsvorsorge, jeder für jeden?
Ja, ganz sicher. Eben, das meinte ich auch mit, dass Selbstverständliches sichtbar gemacht wurde und gleichzeitig, dass wir aber natürlich auch, wir sind ja auch an Schwachpunkte geführt worden, das muss man schon sehen. Es lief verdammt gut und alles bei uns lief gut, aber manches haben wir auch gemerkt, hängen wir hinterher. Dass wir natürlich gemerkt haben, dass in dem Moment, wo Kinder zu Hause blieben, nicht automatisch gesichert war, dass sie zum Beispiel über eine entsprechende Infrastruktur verfügen, also sprich über ein digitales Endgerät und vielleicht möglichst auch noch ein WLAN, um das an Arbeit auch machen zu können, was vielleicht erforderlich gewesen wäre oder was ihnen die faire Chance gegeben hätte, trotz fehlender Schule teilzunehmen an dem Bildungsfortschritt. Und ich glaube, dass das eine Botschaft ist, die vielleicht auch ganz unabhängig von Pandemie die sich festschreiben muss. Wir müssen auch noch Aufholprozesse starten. Also wir müssen auch noch buddeln für die Zukunft, wenn es um die Erneuerung von Infrastruktur geht. Wir müssen Vorkehrungen treffen, um Klimaresilienz auch zu erreichen. Wir müssen vor allen Dingen natürlich uns darüber Gedanken machen, wie der Energieverbrauch der Zukunft unter dem Druck, auch klimaneutral zu werden, auch noch bezahlbar bleibt.
Herr Ebling, Daseinsvorsorge, Sie sind Präsident des VKU, Verband Kommunaler Unternehmen. Was heißt das aus Sicht des VKUs?
Das heißt, dass wir auf dieses Jahr tatsächlich auch mit diesem gewissen Stolz zurückgucken, schon auch die Stärken betonen, die wir zeigen konnten mit einer funktionierenden Daseinsvorsorge oder überwiegend hauptsächlich funktionierenden Daseinsvorsorge. Es hat etwas damit natürlich zu tun, dass wir aber auch die Stabilität, die wir bewiesen haben, wie in so einer Art Stresstest, aber natürlich auch ein Bild davon haben, dass die Dinge sich weiter verändern. Es geht um viel Investitionen, zum Beispiel in unsere Energienetze. Das ist auch nichts, was man von heute auf morgen macht. Das ist nicht wie Fernsehen kaufen, sondern das ist komplizierter. Planungsrechte, Geld zusammenholen, viele Menschen beteiligen. Komplizierte, langwierige Prozesse, gerade in Deutschland. Wir sind ein Rechtsstaat, ist auch gut so. Solche Dinge brauchen Zeit. Und sie dürfen nie am Ende zu Stranded Invests, also zu Geld, das man in die Hand nehmen wird, woraus nichts wird, sondern wir brauchen also klare Ansagen. Wie wird der Ausbau der Elektromobilität weitergehen? Was bedeutet das für eine Ladeinfrastruktur? Wie sieht Energieversorgung in 5, 6 Jahren aus? 2050, das wissen wir jetzt, oder 2045 oder 40, je nachdem, wer da welchen Benchmark setzt, werden wir möglichst nur noch aus erneuerbaren Energien den Strom haben. Aber bis dahin werden wir uns auch so, wie so oft im Leben mit Überbrückungen oder Überbrückungstechnologien schauen müssen. Wir brauchen noch viele Antworten auf dem Weg dorthin und wir sind bereit, dafür zu investieren. Wir sind bereit, auch die Menschen vor Ort mitzunehmen. Aber wir brauchen natürlich auch das, was man Planungssicherheit nennt.
Mein Kollege Simon Brinkmann hat sich umgehört, welche Studien gibt es schon in dem Bereich, und wir hören da einmal rein.
Ganz persönlich gesprochen finde ich Kommunen lebenswert, die sich durch offene Räume, auch natürliche Räume, Parks, aber auch Plätze, die Begegnungen, Erholung, Interaktionen zwischen Bürgern zulassen, auszeichnen. Das finde ich sehr lebenswert.
Oliver Rottmann ist Geschäftsführer am Kompetenzzentrum für öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge an der Uni Leipzig. Mit seiner persönlichen Einschätzung ist er nicht allein. Für viele Menschen in Deutschland sind solche öffentlichen Angebote für alle entscheidend für die Lebensqualität in ihrer Kommune. Kommunale Unternehmen tragen viel dazu bei. Sie kümmern sich um die Grundversorgung der Menschen mit allem, was die kommunale Gemeinschaft am Laufen hält. René Geisler forscht genau in diesem Themenfeld. Er ist Professor für öffentliche Wirtschaft und Verwaltung an der Technischen Hochschule Wildau in Brandenburg. Die Daseinsvorsorge, so der Fachbegriff, erstreckt sich für ihn auf viele Aspekte des öffentlichen Lebens.
Darunter fassen wir Leistungen und Infrastrukturen, die für den Lebensalltag der Bevölkerung wichtig sind. Also Leistungen, die nah am Menschen sind und die typischerweise auch oft schon seit 100 und mehr Jahren von den Kommunen erbracht werden. Was konkret Daseinsvorsorge ist, ist immer auch subjektiv, es ist politisch, es ist historisch im Wandel und fällt je nach Stadt unterschiedlich aus.
Und was eine lebenswerte Kommune ist, das entwickelt sich ständig weiter. Ob Energie- oder Mobilitätswende, sichere und effiziente Wasserversorgung, Abfalltourenplanung oder Klimaschutz. Bei all dem setzen Städte und Gemeinden und ihre kommunalen Unternehmen auch auf die Digitalisierung. Oliver Rottmann beobachtet, dass immer mehr Kommunen dabei auf sogenannte smarte Systeme setzen, also unter anderem anonyme Daten sammeln, um ihre Leistungen weiter zu verbessern.
Eine datenbasierte Daseinsvorsorge können Städte und Prozesse eben effizienter machen. Und Effizienz im Sinne einmal einer Kosteneffizienz, also es kann einfacher, günstiger, kosteneffizienter sein, aber es kann auch für den Bürger eine bessere Leistungserbringung dahinter stehen.
Die Einsatzmöglichkeiten sind schier unendlich. Angefangen bei Parkplatzsensoren, die einen freien Parkplatz in die App melden, über smarte Straßenlaternen bis zu intelligenten Mülltonnen. Das Ende ist noch lange nicht erreicht. Doch nicht alles müssen die Kommunen selber machen, findet Oliver Rottmann. Auf dem Weg zu mehr Lebensqualität im öffentlichen Raum sieht er auch Chancen für private Unternehmen.
Wettbewerb an sich ist natürlich hier in der Argumentation ein Element der Daseinsvorsorge und kann auch, nicht muss, kann zu mehr Qualität, günstigeren Preisen und natürlich einer umfangreicheren Bereitstellung führen. Das ist aber immer eine Einzelfallentscheidung. Es gibt auch Bereiche in der Daseinsvorsorge, wo Wettbewerb de facto nicht stattfindet. weil es eben für Private nicht attraktiv ist, gerade in defizitären Bereichen, ÖPNV im ländlichen Raum. Das heißt aber nicht, dass es um eine Art Rosinenpicken gehen soll, weil natürlich müssen andererseits auch Querverbünde, also Querfinanzierung möglich sein, um öffentlichen Unternehmen auch Gewinnsparten zu ermöglichen.
Die Kompensation von Kosten ist für die Kommunen zurzeit ein großes Thema. Ob die Abwasser- und Abfallentsorgung, Strom- und Wasserversorgung oder der öffentliche Personennahverkehr, die Pandemie hat die kommunalen Kassen stark gefordert. Zu diesen Auswirkungen forscht zurzeit auch René Geißler. Trotz der schwierigen finanziellen Situation vieler Kommunen sieht er Chancen, dass die Angebote für Bürger bezahlbar bleiben.
Die Haushaltsplanung ist heute schon sehr eng. Die Investitionen geraten unter Druck, denn in Unsicherheit sparen die Kommunen. Das ist die bewährte Strategie. Die Lösung wäre letztlich bei Bund und Ländern darin, wieder Planbarkeit, eine finanzielle Sicherheit zu schaffen, ein neues Hilfspaket zu schließen, das sich wieder an den Steuerausfällen orientiert.
Ob Hallen und Freibäder, Sport- und Kulturangebote, das alles muss attraktiv und trotzdem für den kleinen Geldbeutel zu haben sein.
Bezahlbarkeit, lebenswert, soll bezahlbar sein. Wie schafft man das als Kommune?
Zunächst einmal natürlich, indem man sich ein klares Bild davon macht, was Daseinsvorsorge im 21. Jahrhundert ist, was auch wirklich wichtig ist, eben neben den Klassikern, die wir alle kennen, Wasser, Strom, eben zum Beispiel das Breitband. Solche Dinge brauchen am Ende immer auch finanzielle Leistungsfähigkeit. Das fällt nicht vom Himmel. Wir können nicht die ökonomischen Gesetze außer Kraft setzen. Auch wenn eine Stadt sich entschließt, Leistungen in Unternehmensform als kommunales Unternehmen anzubieten, kann das ja nur funktionieren, dass man sich auch an den Gesetzen der Ökonomie orientiert. In jeder Stadt fahren Busse oder Straßenbahnen oder beides zusammen. Die fahren auch nach 23 Uhr. Logisch, das ist nicht wirtschaftlich. Kann es auch nicht werden. Sondern es ist ein Verlustbringer und den muss man ausgleichen können. Vielleicht dadurch, dass man bei den Energieerlösen oder bei den Wassererlösen zumindest so viel rausholt, dass man die andere Leistung auch wieder sich überhaupt am Ende bezahlbar halten kann.
Herr Schmiese, Sie haben 3 Kinder. Können Sie sich noch an den Betrag, den Sie für den letzten Freibadbesuch ausgegeben haben, erinnern? Ist das bezahlbar?
Ja klar, war das bezahlbar. Nun spreche ich vielleicht da auch nicht wie ein Vater, der Hartz IV oder so bekommt. Das ist klar, für den wird das derselbe Preis sein und für den ist das eine höhere Summe. Aber trotzdem kam es uns natürlich total bezahlbar vor. Eine Sache, die ich selber mal erlebt habe, ich habe mal in New York studiert ein Jahr und war ein toller Sommertag und wollte in ein Freibad und packte sozusagen da mein Täschchen und marschierte los, irgendwo wirst du schon finden. Find mal ein Freibad, ein öffentliches Freibad in Manhattan. Da läufst du aber wirklich hoch und runter und weit und weg. Und ich wurde kürzlich daran erinnert, als ich und viele von den Hörern werden das vielleicht auch gesehen haben, auf Twitter einen Tweet sah, da wurde sozusagen ein Londoner Skypool gezeigt. Ein gläserner Pool, 25 Meter Becken, irgendwo weit oben. Da dachte man, boah, das sieht ja super aus. So, aber wenn man dann genau hinguckte, und ich habe das jetzt nochmal gefunden in der Financial Times, wo die genau über dieses Pool geschrieben haben, und da schreiben sie in dem Artikel, ein Symbol für privatisierten, abgekapselten Luxus, der nichts für die Stadt tut, außer auf sie herabzuschauen. Das war nämlich in einem Gebäude von reichen Juristen, die da ihre Law-Firma hatten, ihre juristische Firma. Und die haben sich für ihre Mitarbeiter dieses super coole Pool da oben gebaut. Und mir ging es in New York und deswegen kam ich darauf und erinnerte mich daran, ich hätte in irgendeinen Club reingehen können, ich hätte natürlich irgendwo schwimmen gehen können, aber für ein Mördergeld. Und ein Freibad, ein öffentliches, was man irgendwie aufsuchen kann und da den Tag verbringen kann und keiner stört dich irgendwie und du kriegst da deine Pommes und deine Cola oder was auch immer und kannst da einen schönen Tag verbringen, das findest du so leicht in vielen anderen Städten auf der Welt nicht. Und deswegen, ja, nutze ich das durchaus gerne.
Daseinsvorsorge bedeutet eben Bezahlbarkeit, bedeutet, dass wir Zugang haben zu unterschiedlichsten Möglichkeiten. Daseinsvorsorge heißt aber auch, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Wie würden Sie das begreifen, Herr Ebling? Der Mensch im Mittelpunkt, wir haben vorhin schon einmal darüber gesprochen, im Sinne von, wir sind für euch da. Aber was heißt das noch mehr?
Mein gutes Lebensgefühl wird natürlich auch davon geprägt, dass ich sicher weiß, auch morgen früh, auch übermorgen früh ist unter der Dusche das Wasser da. Ich muss keine besondere Anstrengung unternehmen, um diese Dinge, die ich brauche, die ich möchte, auch mir erfüllen zu können. Natürlich in Zeiten des Wandels müssen wir, und da glaube ich, haben auch wir Kommunen mit dieser Ebene der Unmittelbarkeit. Da ist der Mensch direkt vor Ort, der muss nicht lange rumgucken, sich orientieren. Hat eine Kommune einen hohen Auftrag, in solchen Zeiten des Wandels die Sicherheit geben zu können, dass wir da gut und sicher durchkommen. Dass zum Beispiel, wenn wir auf E-Mobilität setzen, die Versorgung mit der entsprechenden Möglichkeiten der Ladestation gegeben ist. Dass das, was da zu laden ist an Strom, auch bezahlbar bleibt. Diese Fragen stellen sich sozusagen im Moment auch wieder neu. Und wenn wir da als kommunale Unternehmen drauf gucken, dann verbinden wir das natürlich auch mit ganz klaren Forderungen. Die zukünftige Gesellschaft, die mehr Strom braucht, braucht auch einen Strompreis, der nicht permanent zugepackt wird von allen möglichen Auflagen, Umlagen, auch Steuern gegebenenfalls, die am Ende verhindern, dass wir diesen Wandel irgendwo auch nur in den Griff bekommen annähernd.
Aber bei den Planungen, weil Herr Ebeling das anspricht, ist natürlich auch, glaube ich, Management von den Stadtvätern gefordert, wo viele auch in den 70er Jahren große Fehler gemacht haben, als man sozusagen sich in jedes zweite Kaff ein Hallenbad gebaut hat und sich das geleistet hat. Und irgendwann in den 90er Jahren merkte man, oh, das wird uns aber echt zu teuer. Und dann standen diese teuren Bäder, weil sie renovierungsbedürftig waren, dann stand das möglicherweise leer. Und da muss man, glaube ich, Ausgleich finden, dass man nicht das Geld in ein Prestigeprojekt versenkt, weil man sagt, jetzt machen wir hier das super, super Hallenbad und hinterher kann man es gar nicht mehr sich leisten oder finanzieren. Also ich glaube, so eine Langfristplanung ist wichtig bei allem, was man jetzt experimentiert und für die Zukunft hält. In 20 Jahren stellt sich raus, das war eigentlich gar nicht so die Zukunftsmasche.
Herr Ebeling, wo war es für Sie heute sichtbar, Daseinsvorsorge?
Oh, das beginnt morgens. Ganz einfach, wenn so das erste Mal das Wasser läuft, dann ist das schon sichtbare Daseinsvorsorge für mich. Ich bin übrigens so jemand, der auch noch das Leitungswasser einfach trinkt, mit dem Wissen, dass das super sauber ist und nebenbei bemerkt auch nicht aufwendig ist.
Kurz dazu fällt mir eine Anekdote sozusagen ein, die ich erlebt habe. Wir hatten ein Au-pair-Mädchen, die kam aus der Ukraine, aus der Ostukraine. Das hat ein paar Tage gedauert, bis die mitbekam, ihr könnt das Wasser aus der Leitung trinken. Die war so begeistert, weil da, wo sie herkam, war das undenkbar. Und was die dann gemacht hat, und das hatte schon wieder was Kurioses, die hat sich dann Flaschen abgefüllt und hatte so eine ganze Batterie von Flaschen sich ins Zimmer gestellt, weil sie das so eine Kostbarkeit fand. Die dachte, da fließt Gold aus dem Hahn.
Ich würde gerne einmal reinhören, was Bürger aus ganz Deutschland in Bezug auf Sichtbarkeit dieser Daseinsvorsorge sagen.
Für mich sind Dinge wie zuverlässiger Strom, Wasser oder Müllentsorgung selbstverständlich. Man muss sich da keinen Kopf drüber machen. Man muss nur daran denken, den Müll rauszustellen und schon funktioniert das Ganze. Finde ich ganz, ganz toll, dass es zuverlässig funktioniert und dass man sich über solche Dinge eben keine Gedanken machen muss.
Winterberg ist ja eine touristische Stadt und davon profitiere ich auch als Einwohnerin im hohen Maße. Also seien das jetzt das Skifahren gerade in Winterberg, aber auch Bäder und Saunen. Oder eben auch anderes Freizeitangebot, was es so in der Natur gibt.
Natürlich ist es auch in Hamburg teuer. Das will ich überhaupt gar nicht runterreden. Also Hamburg ist eine teure Stadt. Aber ich bin einfach auch froh, hier zu leben, weil Hamburg hat einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr. Zur Digitalisierung muss ich Hamburg auch sagen, dass wir da echt relativ gut dabei sind. Ist ein gutes Gesamtpaket.
Bei Grundversorgung denke ich in einer ländlichen Region auch an Straßen, Schulen, Internet, das für Netflix-Filme in High Definition reicht. Es wirft manchmal nicht viel Geld ab, diese Infrastruktur auf dem Land aufzubauen, aber es belebt ganze Regionen.
Ländlicher Raum, hier wurde es gerade nochmal von jemandem gesagt. Was heißt das für den ländlichen Raum in Bezug auf gleichwertige Lebensverhältnisse, Daseinsvorsorge?
Das ist ein Anspruch, den wir, glaube ich, in den letzten Jahren in Deutschland wieder entdeckt haben, weil wie so oft aus der unguten Erfahrung heraus, bleiben wir mal beim Thema Breitband, weil es das herausstechendste Beispiel ist, wenn der schlaue Ingenieur, wenn die gute Architektin unweit der Metropolen arbeiten und ihre Datenpakete verschicken wollen, weil es zum Job nun mal dazugehört heutzutage, aber kein gutes Glasfaser, keine gute Breitbandverbindung haben, dann haben sie nun mal ganz einfach einen Nachteil. Das ist dann eben eine infrastrukturelle Leistung, die wir nicht überall in Deutschland heute, immer noch nicht überall in Deutschland haben. Und für das Selbstverständnis unserer Unternehmen, als kommunale Unternehmen gemeinwohlorientiert, ist natürlich, dass das so ähnlich wie der spätfahrende Bus trotzdem funktionieren muss. Ja, da wird der letzte Kilometer, der wird niemals wirtschaftlich sein. Und trotzdem besteht der Anspruch, die Menschen natürlich anzuschließen, ihnen diese Teilhabe dann auch zu ermöglichen.
Wenn ich über Bereiche nachdenke, wo das unsichtbar ist, die Daseinsvorsorge, ich musste sofort unwillkürlich Mainz an Karneval denken. Ich glaube, für die meisten ist es selbstverständlich, dass nach den Karnevalstagen kein Müll mehr auf der Straße liegt.
Ist ein gutes Beispiel, weil das stimmt. Die einen feiern, wenn man nicht Pandemie ist, und das soll ja hoffentlich auch wieder so sein, dann sind das locker mal 500.000 bei uns und noch viel, viel mehr in Köln oder in Düsseldorf, die dann an einem solchen Rosenmontag unterwegs sind. Und für andere bedeutet das echt hartes Arbeiten, nämlich im Anschluss nach dem Zug. Bei uns sind das mehrere Tonnen Glas insbesondere und auch Papier, die natürlich dann entsorgt werden müssen. Und eine Stunde später sieht es eigentlich nicht so aus, als wäre dann Rosenmontagszug mit 500.000 Menschen gewesen.
Ja, aber deswegen sollte man den Leuten umso mehr klar machen, hört mal zu, am Ende ist das eure Kohle, die hier drauf geht.
73% der Deutschen vertrauen den kommunalen Unternehmen. Was ist mit dem anderen Viertel? Warum vertrauen die nicht?
Das ist eine gute Frage, die könnten wir auch mal untersuchen lassen. Wir stellen die Frage meistens andersrum Umfragen, aber sicherlich gibt es auch ein, ja, ich würde mal nicht unbedingt vielleicht sagen, ein Nicht-Trauen, sondern vielleicht ein Nicht-so-Zutrauen. Das kann vielleicht auch etwas mal mit Schlechtleistung zu tun haben. Da, wo Millionen sind, da wird es auch mal etwas geben, wo ein kommunales Unternehmen, ein kommunales Stadtwerk vielleicht nicht so super agiert hat. Und dennoch finde ich, wenn man weiß, dass es über 2/3 sind, die da ein Vertrauen schöpfen, ist das so bei den bekannten Skalen, glaube ich, schon ein sehr, 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 sehr hoher Wert. Ich möchte nicht wissen, wo im Moment Politikerinnen und Politiker stehen. Ich glaube, kurz nach dem Gebrauchtwarenhändlern.
Was kann ich denn jetzt als Bürgerin einer Kommune tun, damit Daseinsvorsorge, damit Kommunen funktionieren?
Na, schon das Verständnis natürlich entwickeln, dass Kommune im Grundverständnis eben immer nur funktioniert, wenn viele Menschen am Ende auch mitmachen. Das ist aber eben natürlich auch dieses Selbstverständnis, dass es auch eine Gemeinwohlorientierung in einer Kommune gibt. Und am Ende immer deutlich machen muss, es geht nicht nur um einzelne Interessen. Dass das Leitmotto sein muss, was nützt denn am Ende vielen und was bringt am Ende viele voran.
Wobei man auch sagen muss, dass die Kommunen natürlich, glaube ich, auch noch dabei sind, dazu zu lernen und viel dazu gelernt haben. Also ich glaube, die Genervtheit von Behördengängen und so weiter beim Bürgeramt, die ist ja nicht von irgendwoher. Die Leute haben natürlich Erfahrungen gemacht, wo sie sagten, Mann, wie werde ich hier behandelt? Gilt für beide Seiten. Ich glaube auch, dass auf vielen Behördengängen die Leute auch genervt sind vom Bürger. Aber der Servicecharakter auch von den Kommunen, weil letztlich werden sie finanziert von den Leuten, die von ihnen was wollen. Ich glaube, das ist besser geworden. Das ist wirklich besser geworden, Terminvergabe und dergleichen. Aber viele, viele haben auch negative Erfahrungen sicherlich gemacht. Und vielleicht rührt auch daher, weil Sie vorhin fragten, was ist mit dem Viertel, die nicht zufrieden sind, sind das auch solche Erfahrungen. Das gehört auch dazu.
Und Ansprüche wachsen. Klar, ich sitze zu Hause, ich kann von der Couch mit meinem Tablet, kann ich inzwischen Versicherungen abschließen. Ich kann ganze Reisen buchen mit Autos, Hotels oder was auch immer ich da so brauche oder will. Das geht alles. Aber bestimmte Dienstleistungen suche ich eben immer noch vergeblich, obwohl sie nicht viel komplizierter sein dürften, als zum Beispiel einen Flug zu buchen. Und ich finde diesen Blickwinkel auch für weitere Entwicklungen natürlich wichtig, wenn wir über Digitalisierung reden. Und ich sag mal, ich erinnere mich noch an Glitzer-Klemmer-Prospekte von Smart Cities oder so etwas. Also da ist mancher Shishi möglich. Natürlich ist es möglich, an den Sensoren zu sehen, wer da wie mit welcher Länge steht und dann vielleicht die Ampelphase so zu berechnen, dass jemand, der etwas länger ist, vielleicht weniger braucht und jemand, der kürzer ist, etwas länger braucht. Das sind Möglichkeiten konkreter Art, die sind irgendwie ganz praktisch. Aber das ist so ein bisschen wie beim Smart Home. Also die Vorstellung, ich bewege mich nur noch durch die Stadt und die Sensorik leitet mich, denkt für mich mit, macht das Licht an, macht das Licht aus. Vielleicht will ich es gar nicht.
Absolut. Also, viel Spielerei dabei.
Viel Spielerei dabei, die man sicherlich mitbekommen kann und die vielleicht, aber wo wir uns auch fragen müssen, was ist am Ende daran sinnhaft?
Es gibt ja auch solche Spielereien, teilweise von den kommunalen Stadtwerken, irgendwelche Apps, damit du dann hinterher deinen Smart-Kühlschrank hast, die Milch ist alle oder so. Also das finde ich irgendwie auch ein bisschen übertrieben. Das meine ich mit Spielerei. Ist okay, dass man sowas ausprobiert. Wer weiß, vielleicht ist das in Zukunft super hot, das zu haben. Aber bisher fand ich das eher überflüssig, fast schon überkontrollierend, ja, damit der Milchverbrauch dann hinterher irgendwo registriert wird, also auch von diesem Datenschutzgedanken. Wen interessiert das irgendwo, wie viel Liter Milch ich im Kühlschrank habe und in welchem Zeitraum ich sie verbrauche?
Genau. Die intelligente Milchkanne.
Die intelligente Milchkanne. Und irgendwann bekomme ich dann Statistiken, da steht genau drin, wie viel der Herr Schmies an Milch im Jahr trinkt. Und dann habe ich eine sensationelle News.
Hafermilch.
Hafermilch.
Das Menscheninteresse im Mittelpunkt. Vielen Dank fürs Gespräch heute. Es war mir eine Freude.
Dankeschön.
Danke.
Wir halten Deutschland am Laufen. Der Podcast zur Daseinsvorsorge.